Ja, heute ist ja der sogenannte Volkstrauertag. Dieser wurde nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt, um an die gefallenen Soldaten zu gedenken. Der Trauertag ist jedoch im Laufe der Geschichte zu verschiedenen Terminen gefeiert worden. Es ist aber jedoch immer zur Erinnerung an die Leiden der Weltkriege. Deswegen ist es gut, auch daran zu denken, um nicht wieder, ja, die Säbel zu rassen für den Dritten Weltkrieg. Aber die Bibel verheißt uns durchaus nicht unbedingt was Gutes für die Zukunft, dass es noch zu schlimmen Kriegen geben wird auf dieser Erde. Ich möchte heute die Frage stellen, wie gehen wir mit Leid um? Oder darf man Gott anklagen? Vor etlichen Jahren, nach einer evangelistischen Veranstaltung, entwickelte sich so ein Dreiergespräch. Da war ein älterer Mann dabei, der wohl zum ersten Mal in dieser Gemeinde war. Dann war der Prediger da und ich. Und ich weiß nicht mehr, um welches Thema das ging an diesem Abend, aber da saß man dann noch anschließend so zusammen. Und dieser Besucher, der kam plötzlich auf die Frage, warum lässt Gott so viel Leid auf dieser Erde zu, wenn er doch allmächtig ist? Warum verhungern Kinder? Warum werden unschuldige Frauen und wehrlose Kinder erschossen? Warum greift da Gott nicht ein? Kennen wir solche Fragestellungen? Der Prediger meinte damals, diese Fragestellung sei von Grund auf verkehrt, weil man da Gott anklagt. Hat er recht? Ich musste zugeben, dass auch ich solche Gedanken schon oft hatte. Ich begann damals zu erzählen, da war es noch nicht so lange her, dass wie mein Vater gelitten hat und dann vor einigen Monaten verstorben ist. Plötzlich öffnete sich dieser Mann und er begann zu erzählen, dass ebenso sein Vater vor 4 Wochen verstorben sei. Nun wusste ich, dass seine Frage ernst gemeint war. Nicht irgendwie nur so in den Raum geworfen, darf man Gott anklagen. Der Prophet Jeremia hatte einen Dienst über 50 Jahre in Israel. Dieser Prophet erlebte die Zerstörung Jerusalems im Jahre 586 vor Christus. Möglicherweise diente er noch bis 570 vor Christus. Er wurde nach der Eroberung Jerusalems von seinen eigenen Leuten mitgenommen nach Ägypten, wo er nicht hin wollte. Später haben dann die Babylonier auch Ägypten überfallen, ne? Also dieser Prophet erlebte ein ungeheures Leid. Er hatte eine gewaltige Hungersnot in Jerusalem es gab eine gewaltige Hungersnot in Jerusalem infolge der Belagerung. Die ging so weit, dass sogar Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben. Können wir uns das vorstellen? Jeremia wäre selbst fast in einer Zisterne umgekommen, im Schlamm. Und nur zog ihn dann noch jemand raus rechtzeitig, dass er es überlebte. Jeremia war, wenn man so bedenkt, was er für eine Auswirkung hatte, muss man sagen, vielleicht der erfolgloseste Prophet, den es jemals gab. Was hatte er erreicht in Israel? Hatte prophezeit den Untergang und dann kam der Untergang. Keine Umkehr, keine Buße, nichts erreicht. Demgegenüber war der unwilligste Prophet der erfolgreichste. Ja, Jona, genau. Ja, da bekehrte sich gleich eine ganze Stadt. Ja. Also wir sehen, dieser Jeremia, dem keiner zuhören wollte, ja, der hat unheimliches Leid erlebt. Darf man Gott anklagen? Lassen wir mal Jeremia selbst sprechen. Was sagt er in Klagelieder Kapitel 3? Ich schlag das gerne mal mit auf. Die Klagelieder vom Jeremia Kapitel 3. Ich lese mal zuerst von den Versen 1 bis 19. Da sagt Jeremia: Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Ruten seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat rings um mich her Gift und Leid aufgebaut. In Finsternis ließ er mich wohnen wie längst Verstorbene. Er hat mich eingemauert, dass ich nicht herauskommen kann. Mit ehernen Ketten hat er mich beschwert. Selbst wenn ich schreie und rufe, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quadersteinen hat er meinen Weg vermauert und meine Pfade gekrümmt. Er lauert mir auf wie ein Bär, wie ein Löwe im Dickicht. Er hat meine Wege verspottet und hat mich zerfleischt, mich arg zugerichtet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Fallen zum Ziel gesetzt. Er hat mir in die Nieren gejagt, die Söhne seines Küchers. Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut gedrängt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergäße. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf dem Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Sag mal, Jeremia, was für unbiblische Sachen erzählst du hier? Ich glaube, Gott muss dich mal gewaltig zur Rede stellen. Ein Mann Gottes darf sowas nicht sagen. In Vers 2: Gott führte mich in die Finsternis. Gott hat ihn in die Finsternis versetzt. Oder Vers 6. Das können wir Bibelstellen zitieren. Johannes 8, Vers 12, da heißt es: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Leben, das Licht des Lebens haben. Jeremia, hast du das nicht gewusst? Er sagt weiter: Gott ist gegen seinen Propheten Jeremia. Wie heißt es in Römer 8, Vers 31? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Gott hat ihn gesundheitlich geschlagen, Vers 4. Ja. Was sagt Matthäus 8, Vers 7? Ich will kommen und ihn gesund machen. Gott hat ihn verbittert gemacht, Vers 5. Gott hat ihn verbittert und mit Wermut getränkt, auch Vers 15. Ja. Was sagt der Prophet Jesaja im Vers 66, Vers 13: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott hat ihn ummauert und in Fesseln gelegt. So, in Vers 7. Ja. Aber was sagt Römer 8, Vers 21? Zur Freiheit der Kinder Gottes seid ihr berufen. Ja. Oder Johannes 8, Vers 36. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also, Jeremia, hättest du das nicht wissen können? Dann sagt er weiter, Gott steckt sich Oropax in die Ohren. Ja? Will nichts hören. Vers 8. Was sagt er demgegenüber Psalm 6, Vers 10? Der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der Herr an. Oder im Psalm 102, Vers 18. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Ja? Gott hört unser Gebet. Ja, Gott hat ihn auf Irrwegen geleitet, Vers 9. Und hat ihn auf dem falschen Weg laufen lassen, Vers 11. Ja? Was sagt Jesus in Johannes 14, Vers 8? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Oder Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes leuchtender Licht auf meinem Wege. Ja? Gott hat auf Jeremia gelauert, um ihn umzubringen, Vers 10. Oder gar, Gott hat auf Jeremia geschossen, Vers 11 und Vers 13. Ja? Aber was sagt Jesus? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14, Vers 19. Gott hat ihn zum Hohn für ein ganzes Volk werden lassen, Vers 14. Johannes 12, Vers 26 heißt es demgegenüber, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ja. Gott bringt dem Jeremia auch zur Ehre. Oder Gott hat ihm Steine zum Kauen gegeben, Vers 16. Gott hat ihn in die Asche gedrückt. Was sagt wie heißt es in Matthäus 7, Vers 9? Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er bittet um Brot, einen Stein biete? Ja? Das macht doch kein Vater. Ja? Oder Matthäus 7, Vers 11. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Ja, Jeremia beschreibt im Vers 17, dass er keinen inneren Frieden mehr hat. Und in Johannes 14, Vers 27 heißt es, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und das Letzte in Vers 18. Ja, Jeremias Glaube, seine Hoffnung war dahin. In Kolosser 1, Vers 23 heißt das, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Wir haben die Hoffnung. Jeremia, hast du nicht da ein bisschen falsch geredet hier? Aber ist es euch vielleicht auch schon mal ähnlich ergangen, so wie dem Jeremia? Also ich war, ja, als mein Vater so schwer krank war, kann ich mich noch an eine Situation gut erinnern. Da bin ich dann nach der Arbeit, damals wohnte ich da im Rhein-Main-Gebiet von Darmstadt, und bin ich dann schnell nach Fulda gefahren, hier die Autobahn A66 hoch, sehr kurvenreiche Autobahn und ja, eine schöne Straße. Und da habe ich gedacht, ich will nur so schnell wie möglich nach Fulda kommen. Ja. 160 auf der Autobahn, ja. Da hatte ich noch so ein Mazda 6x6 damals gehabt, hier, ja, schön gefahren. Ja. Und dann, so an der Berghang, plötzlich schert da so ein oller VW-Bus, nee, kein VW-Bus, ein Mitsubishi-Bus L300 raus und bremst mich total aus, dass ich runterbremsen musste. Ich habe mich geärgert. Und als ich dem Bus dann so näher kam, dichter an die Stoßstange, also, Da stand dann schön drauf, Gott ist gut. Merkt ihr, Gott ist gut. Ja, können wir auch da so rauslassen? Natürlich hab ich nie gezweifelt, dass Gott gut ist. Aber es war eine Botschaft in dem Moment. Ja. Manchmal denke ich, brauchen wir solche Situationen, wo er vielleicht wie so ein wutentbrannter Junge auf den Vater seine Schoß klettert und sagt, ich hasse dich. Solange bis er erschöpft ist und dann anfängt zu weinen. Und danach ist es vorbei. Ja. Kümmere dich nicht darum, was du meinst, denken oder fühlen zu sollen. Das ist unwichtig. Gott kennt dich durch und durch. Das heißt, er kennt auch deine Zweifel, Ängste und Schwächen. Was ist das schon für ein Unterschied, ob ich nur still mich über Gott ärgere oder nicht auch direkt meinen ganzen Sorgen sage? Ja? Ja, Gott weiß sowieso, wie wir denken. Ja? Sich nur selbst einzuigeln und nach außen zu tun, als ob alles in Butter sei, das ist verkrampft. Ja? Es führt zu Zwanghaftigkeit, Unglaubwürdigkeit. Seine Sorgen offen, seine Sorgen und Ängste offen zu sagen, ist durchaus befreiend. Christen sind Menschen, die auch in Ängste und Depressionen geraten können. Aber, und jetzt komme ich zu dem großen Aber, sie wissen, an wen sie sich wenden dürfen. An den gütigen Gott, der dir persönlich zuhört. Auch wenn dir mehr am Klagen als am Loben zumute ist. Jeremia hat es im Innersten immer noch gewusst, dass Gott der Herr der Herren ist. Und jetzt möchte ich den nächsten Abschnitt lesen. Habt ihr noch die Ohren von den ersten 19 Versen? Und jetzt ab Vers 20, ja, da heißt es in Klagelieder 3 ab Vers 20, beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dies aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Dieser Vers, der ist uns geläufig. Aber sehen wir, in welchem Zusammenhang der steht? Ja. Seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen. Gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gott ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so bietet er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssachen eines Menschen verdreht wird, soll der Herr es nicht beachten? Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, denn noch am Leben ist? Er hätte sich wahrlich jeder über seine Sünden zu beklagen. Lasst uns unseren Weg prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Jeremia blickt von sich auf Gott und dann auf seine Mitmenschen. Das merkt er, das ist die Wendung in seinem Leid. Darf man Gott anklagen? Letztendlich können wir Gott nicht auf die Anklagebank stellen. Denn er ist der gerechte Gott. Insofern hatte der Prediger, von dem ich zuvor erzählte, theologisch auch recht. Ja. Aber es war durchaus eine Situation vielleicht nicht unbedingt hilfreich. Denn die Frage war nicht oberflächlich, sondern sie ging tiefer, weil er von jemandem war, der selber Leid erlebte. Auch Hiob musste das vor Gott erkennen. Ja, das ganze Buch Hiob könnte man studieren. Und da musste er zum Schluss doch feststellen, Gott ist im Recht. Ja. Aber was wir daraus lernen, und auch aus diesem Kapitel hier in Klagelieder 3, dass wir mit offenen Herzen vor Gott treten dürfen, unseren Kummer ihm bringen dürfen. Ja. Er kennt uns ja durch und durch. Es macht auch einen Unterschied, ob ich mit Worten mein Leid ausdrücke oder ob ich mit dem Finger auf Gott zeige, du bist schuld. Ja? Verstehen wir? Es war ja nicht aus einer Rebellion gegen Gott, sondern aus einer Verzweiflung, aus einem inneren Leid heraus, wo er den Blick für Gott in dem Moment verschlossen war. Ja? Und wir sehen ja, dass Jeremia dann auch in diesem zweiten Abschnitt, den ich jetzt gelesen habe, da nicht zweifelte an der Gerechtigkeit Gottes. Ja, das, denke ich, ist die wunderbare Lektion, die wir hier aus lernen dürfen. Gott will letztendlich unseren Blick ändern, dass wir, wenn wir erstmal das unseren Leid rausgelassen haben, dass wir dann auf Gott blicken dürfen. Ja, Herr, du weißt die Dinge. Du stehst ja über allem. Ich denke, wenn Leid kann auch sehr unterschiedlich sein, auf verschiedenen Ebenen, wie wir Leid erfahren. Es ist manchmal auch schwierig, man kann schlecht sagen, ja, wie du dich fühlst, so, ja, ich verstehe das, ja. Wie hatte mal ein Freund damals gesagt zu mir, weißt du auch, Matthias, auch das ist nicht so, das, ja, ich kann ein bisschen mitfühlen, mein Hund ist auch schon mal gestorben. Ja. Ja. Das war zwar lieb gemeint von ihm, ich bin auch nie ihm nicht böse, aber das sind manchmal so Sachen, die helfen nicht wirklich. Ja. Wenn es ist, man kann eigentlich das Leid, das persönliche Leid nicht vergleichen wollen und ja, bei mir war das so oder so. Ja. Nein, das muss man einfach lassen, dass es. Aber man kann zuhören. Und hier sehen wir, dass Jeremia lässt Raum seinen Gedanken. Gott hört ihm zu. Er hat halt noch nicht sein Ohr verschlossen. Ne? Aber dann hilft Gott ihm, den Blick von sich auf ihn zu wenden. Ja, ja, ich wünsche euch, dass ihr auch gerade jetzt in dieser trüben Jahreszeit, in denen viele Menschen depressiv sind, ja, Hoffnung verlieren und vielleicht auch persönliche Schicksale erleben. Ja. Aber dass wir trotz allem auch den Blick auf Jesus gerade in dieser Zeit unseren bedrückten Nachbarn und Leuten auch weitergeben können. Das wünsche ich uns. Und deswegen wollen wir auch in 2 Wochen auf dem Weihnachtsmarkt, im Adventsmarkt stehen hier in Glashütte und was von Jesus weitergeben. Ja. Aber auch, vielleicht, wenn ihr persönliche Begegnungen habt jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, dann, ja, dann hört den Leuten zu. Fangt nicht zu schnell an zu predigen, sondern hört ihnen erstmal zu und versucht dann, ihren Blick auf Jesus zu wenden. Ja. Ja. Also, ja, wir haben ja noch auch noch einige Bücher hier von Peter Hahneleit und Wo bleibt Gott? Also, wenn ihr da was noch was verschenken wollt oder so, sagt es uns. Aber ich glaube, die haben wir nicht, noch nicht hier, aber die haben wir bei uns in Altgolzen. Dann könnt ihr gerne weitergeben, gezielt, wer mit dem Thema Schwierigkeiten hat, ja, oder hadert mit Gott, ja. Das wünsche ich uns, dass wir gerade jetzt in dieser Jahreszeit uns auf Gott blicken können. Ja. Wie heißt es in Psalm 13, Vers 6? Da heißt es: Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will den Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich wünsche euch von Herzen diesen Blick immer wieder auf Jesus. Dann können auch eure alltäglichen Sorgen, könnt ihr auch mit diesem Blick auch überwinden. Ja, und können eine andere Gewichtung bekommen einfach. Leid, ja, wozu dient das? Und ich kann auch in solchen Zeiten Gott verherrlichen, ja. Das wünsche ich euch und Gottes Segen. Amen.